ARD.
Endlich verflüchtigte sich ein wenig der Rauch und K. konnte sich langsam zurechtfinden. Es schien ein allgemeiner Waschtag zu sein. In der Nähe der Türe wurde Wäsche gewaschen. Der Rauch war aber aus der anderen Ecke gekommen, wo in einem Holzschaff, so groß wie K. noch nie eines gesehen hatte, es hatte etwa den Umfang von 2 Betten, in dampfendem Wasser 2 Männer badeten. Aber noch überraschender, ohne dass man genau wusste, worin das Überraschende bestand, war die rechte Ecke. Aus einer großen Lücke, der einzigen in der Stubenrückwand, kam dort, wohl vom Hof her, bleiches Schneelicht und gab dem Kleid einer Frau, die tief in der Ecke in einem hohen Lehnstuhl müde fast lag, einen Schein wie von Seide. Sie trug einen Säugling an der Brust. Um sie herum spielten ein paar Kinder, Bauernkinder, wie zu sehen war, sie aber schien nicht zu ihnen zu gehören. Freilich, Krankheit und Müdigkeit macht auch Bauern fein. »Setzt euch«, sagte der eine der Männer, ein Vollbärtiger, überdies mit einem Schnauzbart, unter dem er den Mund schnaufend immer offen hielt, zeigte, komisch anzusehen, mit der Hand über den Rand des Kübels auf eine Truhe hin und bespritzte dabei K. mit warmem Wasser das ganze Gesicht. Auf der Truhe saß schon, vor sich hin dämmernd, der Alte, der K. eingelassen hatte. K. war dankbar, sich endlich setzen zu dürfen. Nun kümmerte sich niemand mehr um ihn. Die Frau beim Waschtrog, blond, in jugendlicher Fülle, sang leise bei der Arbeit. Die Männer im Bad stampften und drehten sich. Die Kinder wollten sich ihnen nähern, wurden aber durch mächtige Wasserspritzer, die auch K. nicht verschonten, immer wieder zurückgetrieben. Die Frau im Lehnstuhl lag wie leblos. Nicht einmal auf das Kind an ihrer Brust blickte sie hinab, sondern unbestimmt in die Höhe. K. hatte sie wohl lange angesehen, dieses sich nicht verändernde, schöne, traurige Bild. Dann aber musste er eingeschlafen sein, denn als er von einer lauten Stimme gerufen aufschreckte, lag sein Kopf an der Schulter des Alten neben ihm. Die Männer hatten ihr Bad beendet, indem sich jetzt die Kinder, von der blonden Frau beaufsichtigt, herumtrieben und standen angezogen vor K. Es zeigte sich, dass der schreierische Vollbärtige der geringere von den Zweien war. Der andere nämlich, nicht größer als der Vollbärtige und mit viel geringerem Bart, war ein stiller, langsam denkender Mann von breiter Gestalt, auch das Gesicht breit, den Kopf hielt er gesenkt. »Herr Landvermesser«, sagte er, »hier könnt ihr nicht bleiben. Verzeiht die Unhöflichkeit.« »Ich wollte auch nicht bleiben«, sagte K., »nur ein wenig mich ausruhen. Das ist geschehen und nun gehe ich.« »Ihr wundert euch wahrscheinlich über die geringe Gastfreundlichkeit«, sagte der Mann, »aber Gastfreundlichkeit ist bei uns nicht Sitte. Wir brauchen keine Gäste.« Ein wenig erfrischt vom Schlaf, ein wenig hellhöriger als früher, freute sich K. über die offenen Worte. Er bewegte sich freier, stützte seinen Stock einmal hier, einmal dort auf, näherte sich der Frau im Lehnstuhl, war übrigens auch der körperlich Größte im Zimmer. »Gewiss«, sagte K., »wozu brauchtet ihr Gäste? Aber hier und da braucht man doch einen, zum Beispiel mich, den Landvermesser.« »Das weiß ich nicht«, sagte der Mann langsam. »Hat man euch gerufen, so braucht man euch wahrscheinlich. Das ist wohl eine Ausnahme. Wir aber, wir kleinen Leute, halten uns an die Regel. Das könnt ihr uns nicht verdenken.« »Nein, nein«, sagte K., »ich habe euch nur zu danken, euch und allen hier.« Und unerwartet für jedermann kehrte sich K. förmlich in einem Sprunge um und stand vor der Frau. Aus müden blauen Augen blickte sie K. an. Ein seidenes, durchsichtiges Kopftuch reichte ihr bis in die Mitte der Stirn hinab. Der Säugling schlief an ihrer Brust. Wer bist du? Fragte K. Wegwerfend, es war undeutlich, ob die Verächtlichkeit K. oder ihre eigenen Antwort galt, sagte sie, ein Mädchen aus dem Schloss. Das alles hatte nur einen Augenblick gedauert. Schon hatte K. rechts und links einen der Männer und wurde, als gäbe es kein anderes Verständigungsmittel, schweigend, aber mit aller Kraft zur Tür gezogen. Der Alte freute sich über irgendetwas dabei und klatschte in die Hände. Auch die Wäscherin lachte bei den plötzlich wie toll lärmenden Kindern. K. aber stand bald auf der Gasse. Die Männer beaufsichtigten ihn von der Schwelle aus. Es fiel wieder Schnee, trotzdem schien es ein wenig heller zu sein. Der Vollbärtige rief ungeduldig, »Wohin wollt ihr gehen? Hier führt es zum Schloss, hier zum Dorf.« Ihm antwortete K. nicht, aber zu dem anderen, der ihm trotz seiner Überlegenheit der umgänglichere schien, sagte er, »Wer seid ihr? Wem habe ich für den Aufenthalt zu danken?« »Ich bin der Gerbermeister Lasemann«, war die Antwort. »Zu danken habt ihr aber niemandem.« »Gut«, sagte K., »vielleicht werden wir noch zusammenkommen.« »Ich glaube nicht«, sagte der Mann. In diesem Augenblick rief der Vollbärtige mit erhobener Hand, »Guten Tag, Arthur! Guten Tag, Jeremias!« K. wandte sich um. Es zeigten sich in diesem Dorf also doch noch Menschen auf der Gasse. Aus der Richtung vom Schlosse her kamen zwei junge Männer von mittlerer Größe, beide sehr schlank, in engen Kleidern, auch im Gesicht einander sehr ähnlich. Die Gesichtsfarbe war ein dunkles Braun, von dem ein Spitzbart in seiner besonderen Schwärze dennoch abstach. Sie gingen bei diesen Straßenverhältnissen erstaunlich schnell, warfen im Takt die schlanken Beine. »Was habt ihr?« rief der Vollbärtige. Man konnte sich nur rufend mit ihnen verständigen, so schnell gingen sie und hielten nicht ein.
»Geschäfte!«
riefen sie lachend zurück.
»Wo?«
»Im Wirtshaus.«
»Dorthin gehe auch ich!«
schrie K. auf einmal mehr als alle anderen. Er hatte großes Verlangen, von den Zweien mitgenommen zu werden. Ihre Bekanntschaft schien ihm zwar nicht sehr ergiebig, aber gute, aufmunternde Wegbegleiter waren sie offenbar. Sie hörten K.s Worte, nickten jedoch nur und waren schon vorüber. K. stand noch immer im Schnee, hatte wenig Lust, den Fuß aus dem Schnee zu heben, um ihn ein Stückchen weiter in die Tiefe zu senken. Der Gerbermeister und sein Genosse, zufrieden damit, K. endgültig hinausgeschafft zu haben, schoben sich langsam, immer nach K. zurückblickend, durch die nur wenig geöffnete Tür ins Haus, und K. war mit dem ihn einhüllenden Schnee allein. »Gelegenheit zu einer kleinen Verzweiflung«, fiel ihm ein. »Wenn ich nur zufällig, nicht absichtlich hier stünde.« Da öffnete sich in der Hütte linker Hand ein winziges Fenster. Geschlossen hatte es tiefblau ausgesehen, vielleicht im Widerschein des Schnees, und war so winzig, dass, als es jetzt geöffnet war, nicht das ganze Gesicht des Hinausschauenden zu sehen war, sondern nur die Augen, alte, braune Augen.
»Dort steht er«,
hörte K. eine zittrige Frauenstimme sagen.
»Es ist der Landvermesser«, sagte eine Männerstimme.
Dann trat der Mann zum Fenster und fragte nicht unfreundlich, aber doch so, als sei ihm daran gelegen, dass auf der Straße vor seinem Haus alles in Ordnung sei. »Auf wen wartet ihr?«
»Auf einen Schlitten, der mich mitnimmt«, sagte K.
»Hier kommt kein Schlitten«, sagte der Mann. »Hier ist kein Verkehr.«
»Es ist doch die Straße, die zum Schloss führt«, wendete K. ein.
»Trotzdem, trotzdem«,
sagte der Mann mit einer gewissen Unerbittlichkeit. »Hier ist kein Verkehr.« Dann schwiegen beide. Aber der Mann überlegte offenbar etwas, denn das Fenster, aus dem Rauch strömte, hielt er noch immer offen. »Ein schlechter Weg«, sagte K., um ihm nachzuhelfen. Er aber sagte nur, »Ja, freilich.« Nach einem Weilchen sagte er aber doch, »Wenn ihr wollt, fahre ich euch mit meinem Schlitten.«
»Tut das, bitte«, sagte K. erfreut. »Wie viel verlangt ihr dafür?«
»Nichts«, sagte der Mann. K. wunderte sich sehr. »Ihr seid doch der Landvermesser«, sagte der Mann erklärend, »und gehört zum Schloss. Wohin wollt ihr denn fahren?«
»Ins Schloss«, sagte K. schnell.
»Dann fahre ich nicht«, sagte der Mann sofort.
»Ich gehöre doch zum Schloss«,
sagte K. des Mannes eigene Worte wiederholend.
»Mag sein«,
sagte der Mann abweisend.
»Dann fahrt mich also zum Wirtshaus«,
sagte K.
»Gut«,
sagte der Mann, »ich komme gleich mit dem Schlitten.« Das Ganze machte nicht den Eindruck besonderer Freundlichkeit, sondern eher den einer Art sehr eigensüchtigen, ängstlichen, fast pedantischen Bestrebens, K. von dem Platz vor dem Hause wegzuschaffen. Das Hoftor öffnete sich, und ein kleiner Schlitten für leichte Lasten, ganz flach, ohne irgendwelchen Sitz, von einem schwachen Pferdchen gezogen, kam hervor, dahinter der Mann, gebückt, schwach, hinkend, mit magerem, rotem, verschnupftem Gesicht, das besonders klein erschien durch einen fest um den Kopf gewickelten Wollschal. Der Mann war sichtlich krank, und nur um K. wegbefördern zu können, war er doch hervorgekommen. K. erwähnte etwas derartiges, aber der Mann winkte ab. »Nur, dass er der Fuhrmann Gerstecker war«, erfuhr K., »und dass er diesen unbequemen Schlitten genommen habe, weil er gerade bereit stand und das Hervorziehen eines anderen zu viel Zeit gebraucht hätte.« »Setzt euch«, sagte er und zeigte mit der Peitsche hinten auf den Schlitten.
»Ich werde mich neben euch setzen«, sagte K.
»Ich werde gehen«, sagte Gerstecker.
»Warum denn?«,
fragte K. »Ich werde gehen«, wiederholte Gerstecker und bekam einen Hustenanfall, der ihn so schüttelte, dass er die Beine in den Schnee stemmen und mit den Händen den Schlittenrand halten musste. K. sagte nichts weiter, setzte sich hinten auf den Schlitten, der Husten beruhigte sich langsam und sie fuhren. Das Schloss dort oben, merkwürdig dunkel schon, das K. heute noch zu erreichen gehofft hatte, entfernte sich wieder. Als sollte ihm aber doch noch zum vorläufigen Abschied ein Zeichen gegeben werden, erklang dort ein Glockenton. Fröhlich beschwingt eine Glocke, die wenigstens einen Augenblick lang das Herz erbeben ließ, so als drohe ihm, denn auch schmerzlich war der Klang, die Erfüllung dessen, wonach es sich unsicher sehnte. Aber bald verstummte diese große Glocke und wurde von einem schwachen, eintönigen Glöckchen abgelöst. Vielleicht noch oben, vielleicht aber schon im Dorfe. Dieses Geklingel passte freilich besser zu der langsamen Fahrt und dem jämmerlichen, aber unerbittlichen Fuhrmann.
»Du!«
rief K. plötzlich. Sie waren schon in der Nähe der Kirche, der Weg ins Wirtshaus nicht mehr weit, K. durfte schon etwas wagen. »Ich wundere mich sehr, dass du auf deine eigene Verantwortung mich herumzufahren wagst. Darfst du denn das?« Gerstecker kümmerte sich nicht darum und schritt ruhig weiter neben dem Pferdchen.
»Hey!«
rief K., ballte etwas Schnee vom Schlitten zusammen und traf Gerstecker damit voll ins Ohr. Nun blieb dieser stehen und drehte sich um. Als ihn K. aber nun so nahe bei sich sah, der Schlitten hatte sich noch ein wenig weiter geschoben, diese gebückte, gewissermaßen misshandelte Gestalt, das rote, müde, schmale Gesicht mit irgendwie verschiedenen Wangen, die eine flach, die andere eingefallen, den offenen, aufhorchenden Mund, in dem nur ein paar vereinzelte Zähne waren, musste er das, was er früher aus Bosheit gesagt hatte, jetzt aus Mitleid wiederholen. Ob Gerstecker nicht dafür, dass er K. transportierte, gestraft werden könne.
»Was willst du?«
fragte Gerstecker verständnislos, erwartete aber auch keine weitere Erklärung, rief dem Pferdchen zu, und sie fuhren wieder. Das zweite Kapitel. Als sie, K. erkannte es an einer Wegbiegung, fast beim Wirtshaus waren, war es zu seinem Erstaunen schon völlig finster. War er so lange fort gewesen? Doch nur ein, zwei Stunden etwa nach seiner Berechnung, und am Morgen war er fortgegangen, und kein Essenbedürfnis hatte er gehabt, und bis vor kurzem war gleichmäßige Tageshelle gewesen, erst jetzt die Finsternis.
Kurze Tage, sagte er zu sich, glitt vom Schlitten und ging dem Wirtshaus zu.
Oben auf der kleinen Vortreppe des Hauses stand, ihm sehr willkommen, der Wirt und leuchtete mit erhobener Laterne ihm entgegen. Flüchtig an den Fuhrmann sich erinnernd, blieb K. stehen, irgendwo hustete es im Dunkeln, das war er. Nun, er würde ihn ja nächstens wiedersehen. Erst als er oben beim Wirt war, der demütig grüßte, bemerkte er zu beiden Seiten der Tür je einen Mann. Er nahm die Laterne aus der Hand des Wirts und beleuchtete die zwei. Es waren die Männer, die er schon getroffen hatte und die Arthur und Jeremias angerufen worden waren. Sie salutierten jetzt. In Erinnerung an seine Militärzeit, an diese glücklichen Zeiten, lachte er. »Wer seid ihr?« fragte er und sah vom einen zum anderen. »Eure Gehilfen«, antworteten sie.
»Es sind die Gehilfen«, bestätigte leise der Wirt.
»Wie?« fragte K. »Ihr seid meine alten Gehilfen, die ich nachkommen ließ, die ich erwarte?« Sie bejahten es.
»Das ist gut«, sagte K. nach einem Weilchen. »Es ist gut, dass ihr gekommen seid.«
»Übrigens«, sagte K. nach einem weiteren Weilchen, »ihr habt euch sehr verspätet. Ihr seid sehr nachlässig.«
»Es war ein weiter Weg«, sagte der eine.
»Ein weiter Weg«, wiederholte K. »Aber ich habe euch getroffen, wie ihr vom Schlosse kamt.«
»Ja«, sagten sie, ohne weitere Erklärung.
»Wo habt ihr die Apparate?« fragte K.
»Wir haben keine«, sagten sie.
»Die Apparate, die ich euch anvertraut habe«, sagte K.
»Wir haben keine«, wiederholten sie.
»Ach, seid ihr Leute«, sagte K. »Versteht ihr etwas von Landvermessung?«
»Nein«, sagten sie.
»Wenn ihr aber meine alten Gehilfen seid, müsst ihr doch das verstehen«, sagte K. und schob sie vor sich ins Haus.
Sie saßen dann zu dritt, ziemlich schweigsam, in der Wirtsstube beim Bier, an einem kleinen Tischchen, K. in der Mitte, rechts und links die Gehilfen. Sonst war nur ein Tisch mit Bauern besetzt, ähnlich wie am Abend vorher.
»Es ist schwer mit euch«, sagte K. und verglich wie schon öfters ihre Gesichter. »Wie soll ich euch denn unterscheiden?«
»Ihr unterscheidet euch nur durch die Namen. Sonst seid ihr einander ähnlich, wie...«
Er stockte. Unwillkürlich fuhr er dann fort.
»Sonst seid ihr einander ja ähnlich wie Schlangen.«
Sie lächelten.
»Man unterscheidet uns sonst gut«,
sagten sie zur Rechtfertigung.
»Ich glaube es«, sagte K. »Ich war ja selbst Zeuge dessen. Aber ich sehe nur mit meinen Augen, und mit denen kann ich euch nicht unterscheiden. Ich werde euch deshalb wie einen einzigen Mann behandeln und beide Arthur nennen. So heißt doch einer von euch.«
»Du etwa?« fragte K. den einen.
»Nein«, sagte dieser, »ich heiße Jeremias.«
»Es ist ja gleichgültig«, sagte K.
»Ich werde euch beide Arthur nennen. Schicke ich Arthur irgendwo hin, so geht ihr beide. Gebe ich Arthur eine Arbeit, so macht ihr sie beide.
Das hat zwar für mich einen großen Nachteil, dass ich euch nicht für eine gesonderte Arbeit verwenden kann, aber dafür den Vorteil, dass ihr für alles, was ich euch auftrage, gemeinsam ungeteilt die Verantwortung tragt. Wie ihr untereinander die Arbeit aufteilt, ist mir gleichgültig. Nur Ausreden dürft ihr euch nicht aufeinander. Ihr seid für mich ein einziger Mann. Sie überlegten das und sagten, das wäre uns recht unangenehm. Wieder nicht, sagte K. Natürlich muss euch das unangenehm sein, aber es bleibt so. Schon ein Weilchen lang hatte K. einen der Bauern den Tisch umschleichen sehen. Endlich entschloss er sich, ging auf einen Gehilfen zu und wollte ihm etwas zuflüstern. Verzeiht, sagte K., schlug mit der Hand auf den Tisch und stand auf. Dies sind meine Gehilfen, und wir haben jetzt eine Besprechung. Niemand hat das Recht, uns zu stören.
Oh, bitte, oh, bitte,
sagte der Bauer ängstlich und ging rücklings zu seiner Gesellschaft zurück. Dieses müsst ihr vor allem beachten, sagte K. dann wieder sitzend. Ihr dürft mit niemandem ohne meine Erlaubnis sprechen. Ich bin hier ein Fremder, und wenn ihr meine alten Gehilfen seid, dann seid auch ihr Fremde. Wir drei Fremden müssen deshalb zusammenhalten. Reicht mir daraufhin eure Hände. Allzu bereitwillig streckten sie sie K. entgegen. Lasst euch die Pratzen, sagte er. Mein Befehl aber gilt. Ich werde jetzt schlafen gehen, und auch euch rate ich, das zu tun. Heute haben wir einen Arbeitstag versäumt, morgen muss die Arbeit sehr frühzeitig beginnen. Ihr müsst einen Schlitten zur Fahrt ins Schloss verschaffen und um 6 Uhr hier vor dem Haus mit ihm bereitstehen. Gut, sagte der eine. Der andere aber fuhr dazwischen. Du sagst gut und weißt doch, dass es unmöglich ist. Ruhe, sagte K. Ihr wollt wohl anfangen, euch voneinander zu unterscheiden. Doch nun sagte auch schon der Erste, er hat recht, es ist unmöglich, ohne Erlaubnis darf kein Fremder ins Schloss. Wo muss man um die Erlaubnis ansuchen? Ich weiß nicht, vielleicht beim Kastellan? Dann werden wir dort telefonisch ansuchen. Telefoniert sofort an den Kastellan, beide. Sie liefen zum Apparat, erlangten die Verbindung. Wie sie sich dort drängten, im Äußerlichen waren sie lächerlich folgsam und fragten, ob K. mit ihnen morgen ins Schloss kommen dürfe. Das Nein der Antwort hörte K. bis zu seinem Tisch. Die Antwort war aber noch ausführlicher. Sie lautete, weder morgen noch ein andermal. Ich werde selbst telefonieren, sagte K. und stand auf. Während K. und seine Gehilfen bisher, abgesehen von dem Zwischenfall des einen Bauern, wenig beachtet worden waren, erregte seine letzte Bemerkung allgemeine Aufmerksamkeit. Alle erhoben sich mit K., und obwohl sie der Wirt zurückzudrängen suchte, gruppierten sie sich beim Apparat in engem Halbkreis um ihn. Es überwog bei ihnen die Meinung, dass K. gar keine Antwort bekommen werde. K. musste sie bitten, ruhig zu sein, er verlange nicht, ihre Meinung zu hören. Aus der Hörmuschel kam ein Summen, wie K. es sonst beim Telefonieren nie gehört hatte. Es war, wie wenn sich aus dem Summen zahlloser kindlicher Stimmen, aber auch dieses Summen war keines, sondern war Gesang fernster, allerfernster Stimmen, wie wenn sich aus diesem Summen in einer geradezu unmöglichen Weise eine einzige hohe, aber starke Stimme bilde, die an das Ohr schlug, so wie wenn sie fordere, tiefer einzudringen als nur in das armselige Gehör. K. horchte, ohne zu telefonieren. Den linken Arm hatte er auf das Telefonpult gestützt und horchte so. Er wusste nicht, wie lange. So lange, bis ihn der Wirt am Rock zupfte, ein Bote sei für ihn gekommen. »Weg!« schrie K., unbeherrscht vielleicht in das Telefon hinein, denn nun meldete sich jemand. Es entwickelte sich folgendes Gespräch. »Hier, Oswald, wer dort?« rief es. Eine strenge, hochmütige Stimme, mit einem kleinen Sprachfehler, wie es K. schien, den sie über sich selbst hinaus durch eine weitere Zugabe von Strenge auszugleichen versuchte. K. zögerte, sich zu nennen. Dem Telefon gegenüber war er wehrlos. Der andere konnte ihn niederdonnern, die Hörmuschel weglegen. Und K. hatte sich einen vielleicht nicht unwichtigen Weg versperrt. K.'s Zögern machte den Mann ungeduldig.
»Wer dort?« wiederholte er und fügte hinzu, »es wäre mir sehr lieb, wenn dortseits nicht so viel telefoniert würde. Erst vor einem Augenblick ist telefoniert worden.«
K. ging auf diese Bemerkung nicht ein und meldete mit einem plötzlichen Entschluss,
»hier der Gehilfe des Herrn Landvermessers.« »Welcher Gehilfe? Welcher Herr? Welcher Landvermesser?«
K. fiel das gestrige Telefongespräch ein. »Fragen Sie Fritz«, sagte er kurz. Es half, zu seinem eigenen Erstaunen. Aber mehr noch als darüber, dass es half, staunte er über die Einheitlichkeit des Dienstes dort. Die Antwort war,
»Ich weiß schon, der ewige Landvermesser. Ja, ja. Was weiter? Welcher Gehilfe?«
»Josef«, sagte K. Ein wenig störte ihn hinter seinem Rücken das Murmeln der Bauern. Offenbar waren sie nicht damit einverstanden, dass er sich nicht richtig meldete. K. hatte aber keine Zeit, sich mit ihnen zu beschäftigen, denn das Gespräch nahm ihn sehr in Anspruch.
»Josef?« fragte es zurück. »Die Gehilfen heißen?«
Eine kleine Pause. Offenbar verlangte er die Namen jemandem anderem ab.
»Arthur und Jeremias.«
»Das sind die neuen Gehilfen«, sagte K.
»Nein, das sind die alten.«
»Es sind die neuen, ich aber bin der Alte, der dem Herrn Landvermesser heute nachkam.«
»Nein«,
schrie es nun. »Wer bin ich also?« fragte K., ruhig wie bisher. Und nach einer Pause sagte die gleiche Stimme mit dem gleichen Sprachfehler und war doch wie eine andere, tiefere, achtungswertere Stimme,
»Du bist der alte Gehilfe.«
K. horchte dem Stimmklang nach und überhörte dabei fast die Frage,
»Was willst du?«
Am liebsten hätte er den Hörer schon weggelegt. Von diesem Gespräch erwartete er nichts mehr. Nur gezwungen fragte er noch schnell,
»Wann darf mein Herr ins Schloss kommen?«
»Niemals«, war die Antwort.
»Gut«,
sagte K. und hing den Hörer an.